Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 14. April 2025. China hat zuerst begonnen, die regelbasierte Welthandelsordnung auszuhöhlen, nicht die Amerikaner, sagt Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann in der NZZ. Und wir sagen, endlich sagt's mal auch jemand außerhalb der Weltwoche, dass man von dieser Trump-Fixierung, von dieser Trump-Besessenheit einmal allmählich abrücken könnte. Denn es ist zweifellos richtig, was der Zürcher Wirtschaftshistoriker hier darlegt. Es sind eben die Chinesen gewesen, die als erste mit ganz gewaltigen Subventionsmaßnahmen die Welthandelsregeln ausgehebelt haben. Und das ist ja nicht nur den Amerikanern, sondern vielen anderen auch ein Dorn im Auge. Damit will ich nicht sagen, dass die chinesischen Unternehmen nicht auch aufgrund von ihrer unternehmerischen Leistung sehr stark sind. Das wäre auch wieder eine Fehlinterpretation. Denn die chinesischen Firmen setzen auf tiefere Margen und tiefere Preise. Das heißt, da ziehen weniger Leute viel Geld aus den Unternehmen, um sich selber zu bereichern. Die Chinesen versuchen eben ganz gezielt, die Preise tief zu halten, aber die Leistung sehr, sehr hoch. Sie sind auch bereit, unten durchzugehen, weniger zu verdienen. Das gilt es ernst zu nehmen. Das ist eine Herausforderung im Wettbewerb, aber gleichzeitig ist eben auch der Staat ganz massiv dabei. Dies gilt es ohne Moralismus zur Kenntnis zu nehmen. Denn gerade in Europa, vor allem die Europäische Union, ist alles andere als heilig. Ich habe das hier schon öfters angesprochen. Da wird natürlich auch gewaltig Verfälschung des Marktes betrieben, Industriepolitik, wie das heißt, Green Deal, all diese Betrügereien, die eben auch nur darauf abzielen, bestimmte Industrien ganz bewusst staatlich zu fördern. Und wir sehen es ja zum Beispiel in der Schweiz, wie die Wasserkraft durch die deutsche Atomausstiegspolitik und diesen grünen Förderwahn aus dem Markt gedrückt wurde, beziehungsweise nicht mehr wettbewerbsfähig war. Das sind Entwicklungen, die wir eben auch bei uns haben. Aber nichtsdestotrotz, es stimmt, und der wichtige Punkt hier, den der Historiker macht, ist eben der folgende, dass Donald Trump in seiner Diagnose richtig liegt, ob jetzt seine Zollmaßnahmen und seine Berechnungsmodelle, über die wir uns ja hier auch schon lustig gemacht haben, ob die das Gelbe vom Ei sind oder ob man die auf den Mond schießen könnte, wie jetzt am Wochenende auch die Schweizer Unternehmerin Magdalena Martullo aus meiner Sicht richtigerweise diagnostiziert hat. Da ist mal was ganz anderes. Aber man muss immer die Motive, die tiefer liegenden Absichten, eben die tieferen Gesteinsschichten der Wirklichkeit in den Blick nehmen. Und dann gilt es zu berücksichtigen, dass die Amerikaner, die Trump-Regierung, dass die mit durchaus berechtigten Sorgen befunden und Problemanalysen hier vorgehen. Und anstatt sich jetzt da dagegen zu verbarrikadieren und zu verbetonieren, muss man die Herausforderung annehmen. Das heißt natürlich für die Schweiz, und ganz wichtig, weil die Medien schreiben mehr oder weniger das Gegenteil, das heißt für die Schweiz nicht mehr EU-Fixiertheit. Also gerade diese Anbindungsorgie, die da vor allem in Bern getrieben wird, da müssen wir skeptisch bleiben. Die Schweiz muss jetzt ihre Weltoffenheit nach vorne bringen. Und wir sehen ja, Sie haben es auch in den Wochenendnachrichten vielleicht gelesen, es war ja fast unmöglich, dem auszuweichen, wie jetzt da die Journalisten, unsere Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hochjubeln, weil die da mit Trump telefoniert hat. Ich meine, das ist ja alles wunderbar. Wir haben überhaupt nichts dagegen gesagt. Sie hat das auch im Ton, so wie man weiß oder wie man gehört hat, richtig gemacht. Aber das jetzt dermaßen zu verklären, ist lächerlich. Ich meine, das ist der Job unserer Regierung und es ist wichtig, dass man da eben Kontakte pflegt. Und die Bundespräsidentin, um hier einfach auch etwas skeptisch anzumerken, was hat sie gemacht? Sie ist nach Warschau gefahren an einen EU-Gipfel. Warum ist sie nicht gleich nach Washington gefahren, in die Vereinigten Staaten? Also im Zweifel hängt man in der Schweizer Politik sich doch immer zu sehr, noch immer zu sehr an die Europäische Union, dieses institutionell verkrachte Gebilde, von dem man ja nicht weiß, wie es sich in die Zukunft hineinretten will, wie lange man in dieser Form überhaupt noch überleben kann. Interessant, Die amerikanische Außenpolitik, schwindelerregend mit ihren verschiedenen Akzentsetzungen. Die Iraner und die Amerikaner verhandeln jetzt über diesen Atomstreit. Die Frage der Entwicklung von möglichen Atomraketen im Iran, da finden jetzt Gespräche statt, weil Trump hier auch ganz massiv gedroht hat, the art of the deal, genau wie bei den Zöllen. Du fährst einfach mal rein mit einer Maximalforderung, am Schluss hast du 10% und die, die dir die 10% geben, die jubeln dann, dass der andere eingeknickt sei. Dabei sind ihnen ja die Zollmauern aufgebrummt worden. Also man merke hier ganz nüchtern und unemotional, das ist eben die Verhandlungstaktik dieses Präsidenten auch gegenüber Teheran. Er hat gesagt, wenn ihr da nicht mitmacht, dann werde ich die Hölle entfesseln gegen euch. Und siehe da, sie verhandeln. Großer Erfolg für die SVP im Kanton Solothurn. Im ersten Wahlgang hat die Volkspartei den Platzhirsch FDP überholt mit einem klaren Sprung von 21, glaube ich, auf 25,4% der Sitze und eben auch in den Regierungsrat hat es die SVP geschafft mit Sibyl Jecker, glaube ich. Sibyl, ich hoffe, ich habe den Vornamen hier richtig. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Erfolg, denn die Freisinnigen waren ja sehr stark im Kanton Solothurn und die Linken, also auch der Linksfreisinn, dort sehr stark ausgeprägt. Wir haben in der Weltwoche gerade kürzlich den eigentlichen Drahtzieher und Architekten dieser SVP-Erfolge etwas ins Zentrum gerückt. Wissmann ist sein Name und gilt es zu beachten, im Auge zu behalten. Die Verunsicherung ist mit Händen zu greifen. Karin Keller trifft sich mit EU-Ministern. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, die Frau Karin Keller-Sutter, die Bundespräsidentin, wäre gescheiter nach Washington gereist, als dort nur zu telefonieren, im Zweifel für die EU. Das ist die falsche politische Kalibrierung unserer Bundespolitik. It's time to say goodbye. Das rät die Neue Zürcher Zeitung der Schweizer Politik. Das Gegenteil ist richtig. Die NZZ versucht da unseren Eliten in Bern den Gedanken beliebt zu machen, dass man sich von den Amerikanern distanzieren solle, weil man am Ende ja immer auch enttäuscht werde. Ja, enttäuscht werden sie nur von anderen, wenn sie zu viel von ihnen erwarten. Wenn man zum Beispiel von den Amerikanern erwartet, sie seien unsere Freunde oder eben würden als Kavallerie der Schweiz zu Hilfe eilen. Das sind natürlich überzogene Vorstellungen. It's time to say goodbye gegenüber den Vereinigten Staaten, findet die NZZ in einem seitenlangen Artikel. Das ist falsch. It's time to say goodbye, wenn schon, der NATO. Aber dort ist ja die NZZ total auf dem Verbrüderungstrip. Da kann es gar nicht mehr nahe genug sein. Aber dann gegenüber den USA will man auf Distanz gehen. Nein, ich plädiere hier für realistische, sachliche, freundliche Beziehungen und ich argumentiere gegen dieses Trump-Verblödungssyndrom, dass einfach, weil dort jetzt ein anderer Präsident sitzt, dass die Beobachter durchdrehen. Nein, die Vereinigten Staaten von Amerika sind natürlich ein Land mit starken nationalen Interessen, die machen auch nicht alles richtig, aber diese Regierung gefällt mir viel besser als die Regierung Biden, bei der ja die NZZ, soweit ich mich erinnere, nicht sehr viele Berührungsängste hat. Aber eben interessant hier, die Zeitung bringt natürlich zum Ausdruck, was in weiten Teilen des Schweizer Establishments empfunden wird. Ich würde zum Gegenteil raten. Jetzt gerade, wo die EU sich dermaßen da abwendet, müsste die Schweiz sich daran erinnern, dass die USA eben die Sister Republic ist. Stimmt übrigens auch nicht, dass die Schweiz immer enttäuscht wurde. Es wird vor allem enttäuscht, wenn die Demokraten regieren. Wenn die Republikaner da sind, wird die Schweiz weniger enttäuscht. Aber eben enttäuscht sollte man sowieso nicht sein. Enttäuscht bist du in der internationalen Politik nur, wenn du unrealistische Vorstellungen entwickelt hast. Bundespräsidentin Keller-Sutter in allen Schlagzeilen maßregelt die UBS. Ja, die FDP-Finanzministerin gilt ja als Verfechterin jener verschärften Eigenkapitalvorschriften gegenüber der UBS. Dies aus einem, wie Kritiker sagen, falschen Erwartungsbewusstsein der Sicherheit. Denn auch diese zusätzlichen Auflagen, die man der UBS jetzt machen will, werden nicht dazu führen, dass diese Bank nicht in Schieflage geraten könnte während einer Finanzkrise oder aufgrund von Dummheiten des Managements. Und die Leute, die das kritisch sehen, diese bundesrätliche Kapitalanforderungsverschärfungstaktikstrategie, die sagen, wir bräuchten eine stärkere FINMA, eine stärkere Finanzmarktaufsicht, die ähnlich wie im Ausland in den Vereinigten Staaten von Amerika einen viel intensiveren Dialog und auch kritischeren Dialog mit diesen großen Bankinstituten pflegte. Dazu gehört eben auch die Politik, das Finanzministerium. In den USA müssen die großen Bankchefs regelmäßig antraben beim Finanzminister. Nun, auch das ist keine perfekte Lösung, denn die Vorstellung, dass Berner Bürokraten dann am Ende eine Großbank führen, das löst vielleicht auch nicht nur Vertrauen und Wohlgefallen aus, aber ich glaube, wichtig ist aus meiner Sicht, und das scheint mir das entscheidende Ziel zu sein, die Schweiz braucht und profitiert auch, braucht eine starke Großbank, und sie profitiert auch von dieser Kraft des Bankensektors, führt nämlich dazu, dass eben Gelder in die Schweiz kommen, hier bleiben, das senkt die Zinsen und das bietet natürlich Möglichkeiten für Unternehmen, für Hausbesitzer, das macht uns alle wohlhabender. Und die Vorstellung, dass es quasi am besten wäre, wenn diese Banken ins Ausland gehen oder nur noch das Inlandgeschäft betrieben, wodurch natürlich der ganze Kapitalstock verdampfen würde, zurückgehen würde, das ist eben auch nicht eine alleinselig machende Perspektive. Also ich glaube, die Regierung sollte wegkommen von diesen verschärften Kapitalanforderungen, die die Bank nicht sicher, aber einfach weniger profitabel und weniger wettbewerbsfähiger machen soll. Und man sollte mal die Idee etwas ernsthafter prüfen, die eben auch von Leuten wie einem Oswald Grübel, sehr erfahren, sehr erfolgreich im Großbankensektor als CEO von UBS und CS, was die eben sagen, das geht eher in die Richtung. Dem UBS-Management muss man sagen, sie sollten sich eher zurückhaltend hier in dieser ganzen Situation positionieren, denn dem, was immer das Management sagt, ist natürlich in der Breite der Bevölkerung mit Zweifeln behaftet, denn man sagt dann, ja gut, die wollen einfach für ihr eigenes Portemonnaie, für ihre eigenen Boni argumentieren, und damit hast du natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Interessant ist, dass in den Schweizer Medien immer wieder sehr unkritisch deutsche Experten zu Wort kommen. Nichts gegen deutsche Experten, das ist schon interessant, aber man müsste vielleicht hier ein bisschen stärker Gegensteuer geben. Ich sehe da im Tagesanzeiger eine Schlagzeile: Wie umgehen mit Trumps Wahnsinn? Versuchen Sie gar nicht immer up-to-date zu sein. Das sagt die Militärexpertin und Zukunftsforscherin Florence Gaub. Sie plädiert für mehr Gelassenheit im Angesicht der Kriege. Ja gut, die Frau Gaub gehört zu den ganz großen Nichtgelassenen im Ukraine-Krieg, zu den Aufmunitionierern und Aufrüstern. Schön, dass sie jetzt die Gelassenheit für sich entdeckt. Aber eben Trumps Wahnsinn, warum ist das gleich Wahnsinn? Ist es vielleicht auch Wahnsinn, so hat es doch Methode, haben wir bei Shakespeare gelesen. Und vielleicht ist es ja gar nicht Wahnsinn, vielleicht ist es etwas anderes. Gute Nachricht, im Kanton Zürich wird offenbar versucht, das bestehende AKW-Neubauverbot zu kippen. Die Kernkraftwerke sollen wieder gebaut werden dürfen. Solche Pläne bestehen jetzt im Zürcher Regierungsrat. Das ist also Unterstützung für den Energieminister Albert Rösti. Und das sind erfreuliche Entwicklungen, die eben zeigen, dass in der Schweiz früher als anderswo Dinge gedacht und vielleicht sogar lanciert werden können, die in anderen Ländern, gerade etwa in Deutschland, noch absolut auf der Tabuliste stehen. Und das schätze ich an der Schweiz. Das ist eben eine Folge unserer Unabhängigkeit, unserer politischen Eigenständigkeit auf der Grundlage der direkten Demokratie. Dass eben bei uns nicht alles wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Zentrale in Bern starrt, sondern es können eben Impulse auch von weiter unten kommen. Und die besten Impulse kommen immer von ganz weit unten, aus der Bevölkerung. Da gibt es ja sehr viele Beispiele. Und dieser Staatsaufbau von unten nach oben, meine Damen und Herren, das müssen wir unbedingt verfolgen. verteidigen. Das ist ein Riesenvorteil. Was haben wir noch? Friedrich Merz, Schuldenpolitik in Deutschland, habe ich mir hier noch notiert. Ja, das ist ein Triumph des Machtwillens eines Politikers, der sich über alles hinwegsetzt, was er im Wahlkampf versprochen hat. Das führt jetzt dazu, dass der Oppositionspartei AfD in Deutschland immer mehr Stimmen, immer mehr Sympathien zufliegen. Und das ist richtig. Darum kann ich dem eben auch viel Positives abgewinnen. Und es bestätigt mich auch darin, dass sich eben auch in Deutschland etwas bewegt. Ich weiß, die deutschen Zuschauer hören das nicht so gerne. Die würden das mehr schätzen, wenn ich hier am Morgen jeweils losledere über die Bundesrepublik und über deren Politik. Ich kann das verstehen und ich mache das ja zum Teil auch, aber man muss doch sehen, es verändert sich eben auch einiges zum Guten, wenn es auch nicht vorgedrungen ist oder sichtbar wird jetzt im aktuellen politischen Zentrum. Ukraine-Krieg, Fortschritt in den Friedensverhandlungen, ja, das ist so ein latentes Thema, das da gilt, vor allem in der Karwoche, wir steuern ja auf Ostern zu, die Auferstehung, das ist der Triumph des Lebens über den Tod und das ist die ganz zentrale Idee des Christentums, eben dass Jesus für die Menschen gestorben ist und dass es einen Gott gibt, der dem Menschen direkt zugewendet ist und zwar jedem einzelnen Menschen. Und diese Idee, diese Vorstellung, dieser Urknall, diese Weltrevolution im Bereich der Religion ist die Grundlage von allem, was wir heute schätzen. Das ist die Grundlage der sogenannten westlichen Zivilisation, dass der Mensch eben aus sich heraus einen Wert direkt für Gott, für den Allmächtigen hat. Das ist eine Vorstellung, die in der Antike überhaupt keine Rolle gespielt hat. Damals war der Mensch in seiner Angehörigkeit zu einer bestimmten Kaste abschließend definiert. Der Sklave war Sklave und der Adlige war Adliger. Und man definierte sich aus diesem Kollektiv heraus. Und die individuelle Werthaltigkeit, die individuelle Würde eines jeden Menschen ist eine zutiefst christliche Idee, auch wenn das Christentum immer mehr von der Bildfläche zu verschwinden scheint, so ist das doch eine große Prägung, die weit, weit in unsere Alltagspraxis, in unser Alltagsleben hineinwirkt. Ich habe in einem Buch gelesen von Tom Holland, dem bedeutenden britischen Historiker, Dominion, er hat das in einem sehr schönen Beispiel gezeigt, in einem auch fürchterlichen Beispiel, vielleicht das bessere Adjektiv, nämlich am Vergleich der beiden gottlosen Brutalo-Ideologien des 20. Jahrhunderts, Kommunismus und Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hat ja gewissermaßen die Rasse vergöttert und sozusagen den Menschen zu einer rein darwinistischen Bestie verklärt, also dass nur der Überlebende, der Stärkere, hat da gewissermaßen ein Recht darauf, überhaupt auf diesem Planeten einherzuschreiten. Und die Kommunisten, also quasi das Kollektiv der Rasse, und die anderen haben das Kollektiv der Klasse hochgepredigt. Und das ist immer wieder interessant, obwohl der Kommunismus genauso mörderisch war wie der Nationalsozialismus, hat man gegenüber dem Kommunismus nie diese tiefe Abneigung gespürt wie gegenüber dem Nationalsozialismus. Warum nicht? Weil eben der Kommunismus immer noch das Ideal zu haben schien, eben das Motiv, den Armen, den Entrechteten helfen zu wollen. Und das ist ja auch ein zutiefst christliches Motiv. Und die Nazis haben das alles verabschiedet. Und darum ist gewissermaßen Hitler auch zur Chiffre des Bösen geworden. Selbst in der säkularen Welt setzt man alles daran, die Wiederkunft dieses Bösen, dieses Teufels zu verhindern. Also Sie sehen auch hier in dieser ganzen Geschichtsinterpretation letztlich eine christliche Prägung. Aber eben der entscheidende Punkt, oder der Punkt, an dem ich angesetzt habe, in der Karwoche, da dürfen wir uns eben auch etwas besinnen, dürfen wir uns zurückversenken in diese Wurzeln unserer Kultur. Die eminente christliche Idee ist die Idee der unmittelbaren menschlichen Würde vor Gott. Und das ist eben auch eine Absage an die Kollektivismen. Werden sie nun im Namen der Klasse, der Rasse oder sonst einer Konstruktion, einer Fiktion aufrechterhalten. Der Mensch hat seinen Wert, und zwar jeden den gleichen, unmittelbar von Gott. Das ist die ganz entscheidende Qualität, die es hier gerade in einer Karwoche vor Ostern wieder einmal zu vergegenwärtigen gilt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich habe noch zwei Themen, die ich dann in der internationalen Ausgabe bringen werde. Ein Thema betrifft Österreich, das andere ist die Zweiklassengesellschaft im Bankengeschäft Schweiz-EU. Vielleicht komme ich darauf dann noch zu sprechen, sonst bringe ich das morgen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Start in die Karwoche und bleiben Sie dabei auf Weltwoche. Roman Zeller, unermüdlich, schaufelt hier Interviews ran. Hubertus Knabe, der Historiker, im großen Gespräch, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, übers Wochenende, hochinteressant, was er auch über die Bundesrepublik sagt. Das ist immer auch lehrreich für uns Schweizer, hier einzutauchen in diese akuten, kritischen Bestandesaufnahmen von intelligenten Leuten. Bis gleich, ich melde mich sofort umgehend wieder zurück und freue mich.